Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit Anna Wollner. Frohes neues Jahr.
Nicht so laut.
Frohes
leicht verkatert, bitte, ja?
Es ist Neujahr, Freunde. Und wir sind froh, dass wir es überlebt haben. Diesen Wechsel. Und wir haben uns ganz was Außergewöhnliches überlegt, Anna und ich heute. Wir werden ein bisschen zurückblicken auf das abgelaufene Kinojahr 2018 und ein bisschen vorausschauen auf das gerade begonnen habende neue Kinojahr 2019. Das hat auch gleich wieder zu Beginn einen Donnerstag, der ist übermorgen am 3. Januar, da starten Filme. Aber wir gucken natürlich noch ein bisschen weiter hinaus, Anna.
Kaffeesatzleserei. Sind wir besonders gut.
Menetakelei, Glaskugeln, alles hier auf dem Tisch. Und wir gucken so ein bisschen natürlich Richtung Oscars und Richtung, was so passiert 2019. Eine Ära geht zu Ende mit Infinity War Teil 2, die Avengers.
Endgame, richtig.
Die Avengers verabschieden sich von uns. All diese Dinge, da gucken wir in dieser Folge eine Stunde Film drauf. Ich bin froh, dass du da bist und dass wir beide heile in dieses neue Jahr reingekommen sind, liebe Anna.
Ich und mein Kater.
Deutschlandfunk Nova.
Aber was haben wir beide uns schon Kessel geflickt, oder? Was haben wir in den zurückliegenden Jahren, liebe Anna? Was waren wir schon unterschiedlicher Meinung? Ich befürchte ein kleines bisschen, wenn wir jetzt anfangen, auf 2018 zurückzugucken, dass es mit einem blauen Auge ausgehen könnte dieses Mal.
Ich glaube, wir sind uns bei vielen einig. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir, also man muss es ja auch mal diesen Entstehungsprozess, ne? Also diese Exegese des Jahresrückblicks. Erst haben wir gesagt, wir machen eine Top 10. Dann haben wir festgestellt, wenn wir eine Top 10 machen, dann reden wir bis Ende nächsten Jahres.
Bringt
nichts. Dann haben wir uns runtergekürzt auf eine Top 5. Dann haben wir festgestellt, es gibt Überschneidungen. Dann nimmt der eine den anderen. Und dann waren wir auf einmal wieder bei einer Top 7. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendjemand mit einem Rechenschieber da sitzt und Filme mitzählt, weil ich glaube, wir würden in Mathe durchfallen.
Höchstwahrscheinlich, ja. Es ist letzten Endes vermutlich eine Art Top 9, 3 Viertel. Und bevor wir loslegen mit diesen Top 7 oder 9, 3 Viertel, wer von euch mitzählen möchte, ist gerne dazu eingeladen, dies zu tun. Vielleicht noch kurz ein Modus, denn wir haben beide vorher gesagt, es gab so viele tolle, außergewöhnliche Filme im Kinojahr 2018, dass wir Blockbuster- und Superheldenfilme rauslassen. Also nicht, dass ihr die sucht. Wir haben die guten, die es gegeben hat, nicht etwa vergessen, wie Avengers Infinity War oder Deadpool 2 und Ant-Man 2, die beide wieder sehr gut waren.
Black Panther,
selbstverständlich. Richtig gute Superheldenfilme oder andere Blockbuster, die auch begeistern konnten. Der zweite Teil von Jurassic World zum Beispiel, der wieder sehr gut gemacht war, oder auch Mission Impossible 6 zum Beispiel, fand ich tatsächlich einen der besten der gesamten Reihe. Also die wühlen wir nicht nochmal alle raus heute, sondern bleiben ein bisschen bei den außergewöhnlichen Filmen, weil es von denen wirklich viele gab 2018. Anna, bitte.
Alfonso Cuarón erzählt in Roma die Geschichte seines eigenen Kindermädchens, eine indigene mexikanische Frau. Der Film spielt 1971 in Mexiko. Das merkt man ganz groß daran, wie im Hintergrund Politik erzählt wird, wie im Hintergrund auch Politik gemacht wird. Es gibt Ausschreitungen, es gibt zum Beispiel ein Poster von der Fußballweltmeisterschaft im Zimmer eines Jungen. Und es ist ein Film, der ja jetzt diese Frau nicht nur auf das Kindermädchendasein reduziert, sondern auf eine Frau, die die ganze Familie zusammenhält. Der Vater, der taucht irgendwann nicht mehr auf, der hat kein Interesse mehr an der Familie. Am Anfang heißt es, er sei viel in Europa unterwegs, relativ schnell stellt sich dann raus, dass er eigentlich eine Geliebte hat. Die Mutter total verzweifelt, kriegt diese Kinder nicht mehr zusammen, diese Familie droht auseinanderzubrechen. Und dieses Kindermädchen, Cleo, wie sie heißt, im Film schafft das alles. Und der Film ist in Schwarz-Weiß auf 65mm gedreht. Cuarón selber hat auch die Kamera gemacht und er schafft hier wirklich Bilder für die Ewigkeit. Ein so intimes Familienporträt, was aber mit so großer Geste erzählt, das habe ich im Kino noch nie gesehen. Und es sind wirklich vor allem auch Bilder für die Ewigkeit.
Und näher dran an einer Geschichte ist fast nicht möglich. Ich würde anschließen mit einem Film, der mich begeistert hat im Kinojahr 2018. Und zwar war das der neueste Film von Spike Lee, Black Klansman.
Gib uns wahre, weiße Männer. Männer, die niemals lügen. Männer, die vor einem Volksverführer stehen und seine verlogene Schmeichelei verdammen, ohne zu zögern. Gott, gib uns wahre weiße Männer.
Eine bitterböse Tragikomödie vor einem wahren Hintergrund, eine wahre Geschichte. Der Sohn von Denzel Washington, John David Washington, als junger Cop in den 70er Jahren, der es sich in den Kopf setzt, den Ku Klux Klan auszuhebeln, als Undercover-Polizist sozusagen, bis er feststellt, es könnte schwierig werden, weil ich ja selbst schwarz bin. Also wendet er sich an seinen Kollegen, seinen weißen Kollegen, gespielt von Adam Driver, und zwar in typischer Adam Driver-Manier gespielt, sehr lethargisch bis phlegmatisch, möchte ich sagen, den er also dann bittet, für ihn einzuspringen, und weil er nun weiß, es wunderbar innerhalb des Ku Klux Klans ermitteln könnte, wobei die beiden auch nicht ganz bedacht haben, dass dieser Kollege zwar weiß, aber Jude ist. Die Geschichte, die Spike Lee da erzählt, die ist einerseits beinahe comichaft, andererseits aber auch durch Elemente, die Spike Lee verwendet, so schmerzhaft realistisch und auch wieder so nah dran an der Geschichte, an der gesamten Rassismusdebatte, die ja auch und vielleicht sogar vor allem in den USA geführt wird, das hat mich begeistert. Wie er es schafft, diese Gratwanderung hinzukriegen zwischen wirklich beinahe comichaft Comedian-Aspekten und dieser schmerzhaften Realität herzustellen.
Ja, der Film hat ja was total Entlarvendes. Also er entlarvt nicht nur den Rassismus in den 70er Jahren, sondern er funktioniert ja auch wunderbar als Spiegel und entlarvt auch den Rassismus heute. Und der Film, das ist auch, haben wir glaube ich sogar auch darüber diskutiert, der endet ja mit Bildern, mit aktuellen Bildern oder Bilder, die 3 Jahre alt sind aus Charlestonville.
Richtig.
Die Amokfahrt da, und das ist halt nochmal irgendwie, das hätte, auf der einen Seite hätte der Film das gar nicht gebraucht, weil er für sich steht, aber damit hebt er das Ganze nochmal wunderbar in die Gegenwart, und auch diese Schauspielerleistung, nicht nur von Washington, sondern auch von Driver, der so ein bisschen, ja, das weiterspielt, was er in Logan Lucky von Steven Soderbergh angefangen hat. Aber das ist wirklich ein Film, der auf der einen Seite sehr, sehr großen Spaß gemacht hat zu gucken, aber auf der anderen Seite so dieses Lachen auch so ein bisschen im Halse stecken geblieben ist, aber natürlich aus vollem Grund und mit vollem Bewusstsein.
Nächster Film von Diana.
Ich war eben schon in Venedig, ich bleibe noch ein bisschen am Lido, ein Film, wo man natürlich fragen kann, hat der wirklich in der Top 5 was zu suchen? Ich sage einfach, ja, hat er, weil es für mich so ein bisschen der überraschendste Film war, weil ich nichts davon erwartet habe, nämlich A Star is Born, das Regiedebüt von Bradley Cooper, der hier auch selber die Hauptrolle spielt, und an seiner Seite Lady Gaga.
Wir machen das jetzt so. Du singst den Song, den ich so toll finde.
Nein, das kann ich nicht.
Jetzt komm schon, los!
Jack, bitte, das ist nicht witzig. Jack!
Sieh mich an. Du musst mir einfach nur vertrauen. Mehr musst du nicht.
Die beiden in einer dysfunktionalen Musikerbeziehung, die sich so ein bisschen, ja, deren Karrieren sich diametral gegenüberstehen. Er ist ganz oben, sie ist ganz unten. In der Mitte treffen sie sich kurz und am Ende ist er ganz unten und sie ganz oben. Ein Film, den wir auch schon ein paar Mal hatten. Es ist das Remake eines Remakes eines Remakes, das Original aus den 30ern, das bekannteste Remake mit Barbara Streisand und Christoph Christofferson.
76.
Von 74 oder 76. Jetzt also die zeitgenössische Adaption von Bradley Cooper. Und ich bin wirklich, also nicht nur überrascht, dass er singen kann, sondern auch, wie er Regie führen kann. Mhm. Die Kamera immer so ganz nah, fiebrig dran, hat so was Suchendes, teilweise schon so fast was Dokumentarisches. Und Lady Gaga, hätte ich vorher nicht gewusst, dass Lady Gaga ist. Ich hätte sie nicht erkannt. Natürlich irgendwann an der Stimme, aber die Frau kann spielen. Und ich habe in Venedig schon gesagt, ich habe, als der Film rauskam, ins Kino, und ich sage so, jetzt gibt dieser Frau eine Oscar-Nominierung.
Ja, und vor allem auch ein bisschen die Ironie an der Geschichte, dass es ja zum Teil auch ihre eigene ist. Eine Musikerin, der in ihren jungen Jahren oft gesagt worden ist, du kannst ganz toll singen, aber du siehst einfach nicht gut genug aus, um ein Popstar zu werden. Daraufhin hat man sie ringsherum mit riesigen Tüllkleidern und ähnlichem Gedöns verpackt, um sie irgendwie besonders zu machen. Dabei war sie einfach schon genauso besonders, wie sie war. Dann lass uns doch vielleicht bei Musik bleiben und gucken, ob wir weiter so konform Hand in Hand durch diese Rückblicksendung wandern, denn dann würde ich gerne umschwenken zu Bohemian Rhapsody.
Nochmal. Eins noch. Noch eins. Na los, fahr ab.
Es ist ein bisschen ein Mischmasch. Zum einen die Geschichte der Band Queen, der weltberühmten, soll aber natürlich auch, oder vielleicht in erster Linie, die Geschichte des charismatischen Queen-Sängers Freddie Mercury sein. Großartig gespielt von Rami Malek. Ein Film, der mich deshalb wirklich umgehauen hat, als ich drin saß, weil ich, und das würde ich über alles stellen bei diesem Film, das Casting exorbitant brillant fand. Ich hatte das Gefühl, ich würde der Band Queen in einem Spielfilm zugucken.
Nein, und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich dir vehement widersprechen
aber
muss.
Aber komm jetzt nicht mit Rami Maleks Zähnen.
Nein, seine Zähne waren einen Ticken zu groß. Ich hatte
richtig.
Ein richtig großes Problem damit. Ich habe in diesem Film Rami Malek mit großen Zähnen als wirklich sehr, sehr gutes Freddie Mercury-Double gesehen, aber ich habe nicht die Geschichte von Freddie Mercury in diesem Film gesehen. Weil dieser Film ein absolutes Whitewashing ist der falsche Begriff, aber
Queen. Du hast eben gesagt mal, ne, FSK 6 Version.
Ja, es ist so ein bisschen die FSK 6 Version, die Queen-Zelebrierungs-Washing-Waschgang eingelegt hat. Der Film wurde von Brian May und Roger Taylor mit angestoßen. Die haben erfolgreich verhindert, dass Sacha Baron Cohen Freddie Mercury spielt. Und das wäre, glaube ich, ein Casting gewesen, was ich lieber gesehen hätte, weil dieser Film, der erzählt nur am Rande. Wirklich am Rande von Freddie Mercurys Homosexualität. Er erzählt nur am Rande von seiner AIDS-Erkrankung und er zelebriert natürlich die Musik, das ist sein gutes Recht, aber er lässt so viel aus.
Für wen ist der Film gemacht? Ist der Film gemacht für Menschen, die genau diese Seite, diese vielleicht nicht so bekannte Seite von Freddie Mercury näher hätten kennenlernen wollen? Oder ist es ein Film, der zu einem großen Teil auch gemacht ist für Queen-Fans, für die die Musik im Vordergrund steht, das, was, wie ich finde, sehr gut erzählte Spannungsverhältnis zwischen Freddie Mercury und den anderen drei Jungs, was es von vornherein gegeben hat, diese Überheblichkeit, die sie zeigen von Freddie Mercury, der Ausstieg aus der Band, weil er sich für quasi gottgleich hält, das sind nämlich durchaus, fand ich, kritische Aspekte, die der Film gut zeigt.
Er ist, glaube ich, auf ein größtmögliches Publikum ausgelegt.
Wahrscheinlich.
Und ist so ein bisschen eher der, ach, das klingt jetzt hart, das meine ich eigentlich gar nicht so. Es ist so ein bisschen der missinterpretierte, abgefilmte Wikipedia-Beitrag, weil halt auch historische Fakten einfach nicht stimmen. Also die Bandgründung zum Beispiel, ich bin jetzt kein ausgewiesener Queen-Experte, aber die Bandgründung fand anders statt,
ja,
als im Film dargestellt wird.
Und es werden auch Songs zu Zeiten gespielt, wo sie noch gar nicht geschrieben worden sind.
Freddie Mercury war eine absolut schillernde Persönlichkeit und das fehlt ihm im Film. Das ist für mich wirklich so die Disney-Variante eines Queen-Films, ohne dass Disney die Finger im Spiel hatte.
Die Filme des Jahres 2018, über die reden Anna und ich in dieser Rückblick-Ausblick-Sendung der ersten im neuen Jahr 2019. Anna, so richtig viel zum Streiten war noch nicht, was ich grundsätzlich erstmal sehr begrüße. Ich bin ein sehr friedliebender Mensch. Fische, Sternzeichen, harmoniebedürftig und so weiter. Es gibt noch mehr gute Filme aus dem vergangenen Jahr 2018, die wir, glaube ich, jetzt erstmal so en bloc schnell abhandeln können, weil es auch Filme waren, die Anfang des Jahres stattgefunden haben, die wir auch zu den Oscars schon gefeiert haben. Zum Beispiel Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Shape of Water.
The Shape of Water. Da würde auch reinfallen I, Tonya, Margot Robbie in einem wirklich großartigen Biopic über Tonya Harding, die Eiskunstläuferin. Und Lady Bird war auch so ein Film, der schon früh im Jahr dabei war, der uns auch beide begeistert hat.
Ich will dorthin, wo Kultur ist.
Warum
New York
ist meine Tochter bloß
oder wenigstens
so ein Snack?
Connecticut oder New Hampshire. Dort leben Schriftsteller in den Wäldern.
Eigentlich auf diese Unis schaffen.
Mom!
Du schaffst ja nicht mal die Fahrprüfung.
Weil du mich nicht oft genug üben lässt,
so wie
darum.
Du tickst, oder sagen wir, wie du nicht tickst, bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine.
Mein Name ist Lady Bird.
Nein, ist er eigentlich nicht.
Das Regiedebüt von Greta Gerwig mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle.
Und was für ein Debüt?
Lucas Hedges, Timothy Chalamet in den Nebenrollen der jugendlichen Liebhaber und ein Film, der mich total abgeholt hat.
Coming of Age, beziehungsweise eigentlich eher so Exploding of Age. Die junge Christina, die unbedingt Lady Bird genannt werden will, ein Name, den sie sich selbst für sich ausgesucht hat. Eine junge Frau, die irgendwo im klassischen amerikanischen Nirgendwo in nahezu dörflicher Umgebung groß wird und die getrieben ist von einer großen Sehnsucht, dieses platte Land und die plattdenkenden Menschen hinter sich zu lassen, verbunden natürlich auch mit der daraus resultierenden grandiosen Selbstüberschätzung eines jungen Menschen.
Greta Gerwig als einzige Frau ja auch für den Regie-Oscar nominiert. Und wenn man sich jetzt mal das Feld für die Golden Globes anguckt, wo wieder keine Frau dabei ist, ich freue mich jetzt schon auf Greta Gerwigs neuen Film, den sie gerade unter anderem mit Emma Watson dreht, weil Emma Stone keine Zeit hatte. Der kommt hoffentlich dieses Jahr noch und könnte dann, ich glaube, die nächste Oscar-Season so richtig aufmischen.
Freuen wir uns drauf und Stichwort Globes, auch nur noch 5 Tage entfernt von heute, 6. Januar, könnt ihr euch schon mal anmarkern im Kalender. Das ist die Nacht, in der Anna und ich erfahrungsgemäß relativ wenig Schlaf kriegen. Es bleibt definitiv, liebe Anna, ein Film über den wir bisher nicht gesprochen haben. Vielleicht machen wir es ein bisschen bisschen spannend, bevor wir da zum Punkt kommen. Ich würde mal eröffnen mit möglicherweise, nee, ich streiche das möglicherweise sofort wieder. Ich starte mal mit einer der schönsten Liebesgeschichten, eine der schönsten, rührendsten und bewegendsten Liebesgeschichten, die jemals im Kino erzählt worden sind.
Ich mache weiter mit einer der verstörendsten Sexszenen, die mir den Genuss eines gewissen Obstes, ich glaube, auf alle Ewigkeit nicht versaut, aber ja, wie sage ich es jetzt? Ich glaube, immer wenn ich jetzt dieses Obst essen werde, werde ich an diesen Film denken müssen.
Dann wirst du an einen Dachboden und an eine Matratze denken, möglicherweise. Ich würde noch anfügen wollen, ein extrem mutiger Film und eine extrem mutige, kompromisslose Darstellung, zumindest eines noch sehr jungen Mannes und eines auch gerade mal vielleicht paar- und 30-jährigen Schauspielers. Vielleicht nennen wir an dieser Stelle mal den Namen. Der etwas ältere der beiden wäre dann Armie Hammer.
Der etwas jüngere der beiden wäre Timothy Chalamet.
Und der Film heißt Call Me By Your Name. The first time
that you give. Gibt es auch was, das du nicht weißt?
Wenn du wüsstest, wie wenig ich über die Dinge weiß, auf die es ankommt.
Von welchen Dingen sprichst du?
Du weißt genau, welche Dinge.
Heißt das, was ich denke, was es heißt?
Ich hätte nichts sagen sollen.
Dann tu so, als hättest du nichts gesagt.
Ja, eine Liebesgeschichte, eine schwule Liebesgeschichte, bei der ich immer noch Gänsehaut bekomme. Wobei ich sage, ich habe doch das Buch gelesen. Also es ist eine Romanvorlage. Der Autor schreibt auch gerade an einer Fortsetzung, vor der ich so ein bisschen Angst habe. Aber es ist ein Film von Luca Guadagnino. Der hat schon A Bigger Splash gemacht. Der kann inszenieren, der kann Erotik inszenieren. Ein Film auch mit dem schönsten Soundtrack und den schönsten kurzen Hosen, die ich in diesem Kinojahr gesehen habe. Und mit einer unglaublich, also für mich eine der stärksten Szenen, ist eine der stärksten Szenen des Kinojahres. Jahres, wo ich jetzt beim Drandenken wahlweise entweder Gänsehaut oder Pippi in die Augen kriege, wenn Timothy Chalamet oder Elio, wie er im Film heißt, am Ende, das darf man sagen, es ist jetzt auch kein Spoiler, wer den Film bis jetzt noch nicht gesehen hat, ist selber schuld, mit gebrochenem Herzen bei seinem Vater auf dem Sofa sitzt und der Vater ihm durch die Blume zu verstehen gibt in einem wunderbaren Monolog, Er gibt ihm das ja nicht durch die Blume zu verstehen, aber so von wegen, du hast jetzt ein gebrochenes Herz, aber du hast dein ganzes Leben noch vor dir und du weißt, was du willst. Du weißt, dass du schwul bist, du weißt, dass du auf Männer stehst. Und ich war auch an dem Punkt und ich habe mich nicht getraut. Und okay, es ist nicht schlimm, dass ich mich nicht getraut habe, weil sonst wäre ich nicht mit deiner Mutter verheiratet und du wärst nicht auf der Welt. Aber wirklich eine der schönsten Vater-Sohn-Gespräche, die es im Kino gibt.
Die Geschichte eines jungen Mannes, eben dieses Elios, der den Sommer verbringt auf dem, ja, wie soll man sagen, italienischen Chalet.
Landsitz
des Vaters, der immer mal wieder Studenten zu sich einlädt, die dann bei ihm arbeiten können, die weiter an ihren Arbeiten forschen können, Literatur, großes, über allem stehendes Thema. Und Armie Hammer spielt nun mal eben diesen Studenten, der zu seinem quasi Professor zurückkehrt und dort auch auf diesem Landsitz-Chalet nun den Sommer verbringt. Und es gibt sofort ein Interesse der beiden Männer füreinander, allerdings erstmal eher in so eine Richtung, wie gehe ich eigentlich mit Mädels richtig um? Das ist so ein bisschen die Fährte, auf die man geschickt wird. Armie Hammer, ein Typ, so ein richtiger Womanizer, alle Frauen stehen auf ihn und auch der Junge, Timothy Chalamet, sieht ja nun wirklich gut aus und da, auch da gibt es Mädels, die interessiert sind und dann entwickelt sich daraus ja diese Liebe, die eigentlich nicht sein soll, in Klammern nicht sein darf, gegen die beide aber völlig machtlos sind.
Ja, aber die Liebe darf ja eigentlich sein. Also das ist ja ein total aufgeklärtes Elternhaus. Es hat ja wirklich keiner was dagegen, aber Elio steht sich am Anfang selber so ein bisschen im Weg und Oliver, so heißt der Student, der spielt ja auch mit ihm, weil er selber, also er ist Amerikaner, Jude und hatte aber auch, also er ist nicht der erste Mann. Aber es ist einfach, wie sich diese Geschichte entwickelt, wie die stundenlang umeinander herumschlawenzeln, wie sie am Pool liegen, wie Elio Klavier spielt, wie er Gitarre spielt, wie sie zusammen Gedichte interpretieren, Gedichte rezitieren, dann Fahrradausflüge ins Dorf machen. Dieser ganze Film, der fühlt sich einfach an wie so ein Sommer im Schnelldurchlauf. Lief schon auf der Berlinale 2017, hatte in Sundance Premiere und ich habe im Januar 2017, als ich ihn für eine Pressevorführung fürs Panorama der Berlinale gesehen habe, gesagt, das ist der beste Film des Jahres 2018 und ich bleibe dabei.
Und du wirst absolut an dieser Stelle nochmal von mir zitiert. Anna Wollner hat es 2017 schon gesagt und gewusst, welches der beste, ja, wir haben uns heute geeinigt auf die Bezeichnung einer der besten, einer unserer Top-Filme, vielleicht aber tatsächlich wirklich einfach der beste Film des Jahres 2018 war. Über den Film haben wir eben schon gesprochen, Anna. Wir müssen uns natürlich auch über Serien unterhalten.
Ja, sollten wir. Und da muss ich direkt festhalten, es war jetzt kein, klar, alle reden über Streaming, aber so ein richtig geiles, phänomenales Überserienjahr war 2018 nicht. Also es gibt kein Solitär, der alles überschattet, keine Serie, über die noch in Jahren geredet werden wird. Also kein Game of Thrones, kein Twin Peaks, kein Big Little Lies, kein Dark. Was mich überzeugt hat, waren Fortsetzungen. Zum Beispiel The Marvelous Mrs. Maisel oder auch ja, die letzte Staffel Tatortreiniger. Es sind viele Serien, die Totalausfälle waren. Dogs of Berlin zum Beispiel.
Ja.
Oder Cary Fukunagas Maniac. Dabei hat der ja mit True Detective eigentlich schon bewiesen, dass er Serien machen konnte.
Aber was war Maniacs? Ich meine, Emma Stone und Jonah Hill sitzen zusammen in einem fensterlosen Psycholabor und spielen aneinander vorbei. Zwei Rollen, die immer wieder mal was miteinander zu tun haben sollen. Aber es waren zwei Königskinder
ja,
und so weiter.
So ein, ja, so ein Genre-Mix aus Film Noir der 40er, ein bisschen ja. Herr der Ringe-Fantasy, ein bisschen 80er-Jahre-Sitcom. Als Rahmenhandlung dieses wissenschaftliche Medikamentenexperiment, das aus dem Ruder läuft. Ja, und im Endeffekt, ich habe noch nicht mal zu Ende geguckt.
Wissen Sie, wo Sie jetzt gerade sind?
In einer Pharmastudie.
Was denken Sie, was nicht mit Ihnen stimmt?
Ich bin krank und ich bin bedeutungslos.
Was glauben Sie, was verrät Ihnen diese Studie über sich selbst?
Ist das eine Therapie?
Es ist keine Therapie. Es ist Wissenschaft.
Furchtbar. Ganz schlimm, wo wir kurz dabei sind. Lass es uns einmal runterreißen. The Conners, die Notlösungsfortsetzung von Roseanne nach eben deren Rausschmiss, nachdem man Roseanne Barr, nachdem habt ihr damals auch bei uns mitgekriegt, nach ihren rassistischen Äußerungen rausgekickt hat, ging die Serie ohne sie weiter unter dem Titel The Conners. Ich hatte nichts als Mitleid. Ich habe mir die ersten drei oder glaube ich sogar vier Folgen reingequält, hatte Mitleid mit den bejammernswerten Personen, Figuren, also quasi der Restfamilie, auch mit Laurie Metcalf, die sowas ja überhaupt nicht nötig hat, nach den tollen Filmen, die sie auch zuletzt gedreht hat. Es war schrecklich, inklusive John Goodman, graugesichtig, ohne jede Form von Körperspannung. Also bei The Conners hatte ich Mitleid.
Ja, dann lass uns einfach mal auf das Positive gucken. Es gibt ja auch gute Serien in diesem Jahr und da war für mich sowohl die spannendste Serie überhaupt Bodyguard, eine BBC-Produktion, die bei uns bei Netflix läuft, mit den besten Einschaltquoten seit dem Staffelfinale von Downton Abbey, ein Marktanteil von 40%. Da geht es um David Budd, Polizist einer Spezialeinheit, der zufällig in einem Zug ist, in dem eine Selbstmordattentäterin ist.
David, ich teile Sie der Innenministerin zu.
In Ordnung, Ma'am.
Das ist eine Beförderung.
Ma'am, das ist Sergeant Budd.
Freut mich sehr, Ma'am.
Ich muss zu einer Besprechung. Sie hat einen geheimen Plan, die Angst anzuheizen und dann an die Macht zu kommen.
Durch den heldenhaften Einsatz hier wird Budd befördert und zum Leibwächter der Innenministerin. Und allein die ersten 20 Minuten der ersten Folge haben so viel Adrenalin wie manche Staffeln einer ganzen Serie nicht. Also definitiv nichts für schwache Nerven und für mich dann doch so eine Serie, die raussticht.
Habe ich absolut mit dir gefeiert, Bodyguard. Wer die von euch nicht gesehen hat, holt bitte auch das nach. Genau wie vielleicht, wenn man es nicht gesehen haben sollte, bleiben wir beim Thema Spannung. Bad Banks. Deutsche Serie, Paula Bär in der Hauptrolle als junge Investmentbankerin, die eigentlich nur Karriere machen will. Damit geht's ja los, die aufstrebend, jung und sehr engagiert ist und sich dann quasi in den Fängen der international mafiös agierenden Finanzwelt verheddert.
Wollen Sie Karriere machen?
Natürlich.
Wofür?
Ich will von Ihnen wissen, warum ich gefeuert werde.
Wenn Sie wollen, können wir das heute Abend besprechen. Kein Wort zu nehmen.
Ich habe dem Headhunter von der Global in Frankfurt den Tipp gegeben, weil ich möchte, dass Sie dort arbeiten.
Vielleicht
brauche ich auch mal einen Gefallen.
Regie von Christian Schwocho, der hier wirklich so ein ständiges Spiel um Macht, Gier und Moral inszeniert zwischen Frankfurt am Main, London und Luxemburg und einfach wirklich uns mitnimmt in diese Hochglanzwelt, wo aber Glanz und Abgrund ganz nah beieinander liegen. Und es sind menschliche Abgründe, auch hier dieser ständige Adrenalinrausch, der Aufstieg und Fall seiner Protagonistin. Es ist wirklich eine Serie, die sich hinter der internationalen Konkurrenz, wie es immer so schön heißt, nicht verstecken muss.
Toll recherchiert und deshalb auch so spannend erzählt.
Dann habe ich noch eine Serie, die so ein bisschen, ja, leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit lief, Anfang des Jahres beim BR, auch in der Mediathek, eine Workplace-Comedy, nämlich Das Institut, eine Anstalt zur Förderung deutschen Kulturgutes im fiktiven Staat Kisbekistan, kurz oder vor oder hinter dem Hindukusch, da ist man sich selber nicht so richtig sicher und natürlich angelehnt an das, wir kennen es alle, Goethe-Institut.
Ihr seid wie so ein verrücktes, kulturell abgekapseltes, germanisches Dorf, das nicht aufhört, den Kisbeken Widerstand zu leisten. Eine verpeilte Karrieristin, ein zynisches Wrack, eine dünnhäutige Kirchentagshelferin, eine wandelnde First-Word-Blase, Hachi Halef, Gastarbeiter. Ihr seid die Taliban.
Eigentlich sogar noch schlimmer als die Taliban. Das Institut macht wirklich vor nichts Halt und ist wunderbar politisch unkorrekt, egal ob es um eine Geiselnahme geht, direkt in der ersten Folge um Ziegenschächtung oder einen vermeintlichen Minenfund im Innenhof. Die Serie erzählt wirklich absolut pointiert und auf den Punkt von diesen kulturellen Gegensätzen und deutscher Überheblichkeit. Der Untertitel ist Oase des Scheiterns. Ist noch so ein Gegensatz und ein Geheimtipp.
Sag mir nochmal bitte kurz, weil ich davon nichts mitgekriegt habe, wo ich die gucken kann.
Ja, wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder auf YouTube. Also Das Institut, eine BR-Eigenproduktion, wurde natürlich weder vor noch hinterm Hindukusch gedreht, sondern irgendwo auf dem bayerischen Plattenland.
In Garmisch-Partenkirchen.
Vermutlich irgendwie, also es sieht alles sehr so nach so einem guten, alten, ehrwürdigen Gymnasium aus, wo sie das gedreht haben. Robert Stadlober spielt unter anderem mit. Und eine Serie, die ich, ja, also für mich so ein bisschen im Geiste von Stromberg steht, halt natürlich öffentlich-rechtlich schön draufhaut.
Und dann kommen wir von da aus zu einer Serie, die, solltet ihr sie verpasst haben, ihr vermutlich einfacher finden könnt. Eine Serie, die genauso heißt wie die Hauptfigur, Patrick Melrose.
I am here to collect my father's corpse.
What an exceptional man your father was.
Yes, I never met anybody quite like him.
Don't you dare do that again!
Benedict Cumberbatch in eben dieser Rolle als Patrick Melrose. Auch dazu gab es, wie bei vielem, was wir heute schon besprochen haben, eine Romanvorlage. Außer sich in einer Form von verdrogter Ekstase, wie ich sie selten bei einem Schauspieler gesehen habe.
Ja, aber wenn es jemand spielen kann, dann ist es ja eigentlich Benedict Cumberbatch.
Ja.
Eine Rolle, die wirklich wie geschaffen ist für Benedict Cumberbatch.
Und die wahrscheinlich auch außer ihm niemand so hätte spielen können. Nicht uninteressant, dass Cumberbatch gesagt hat, diese Rolle zu spielen gehöre, was hat er gesagt, quasi zu seinen Lebensaufgaben oder Lebenswünschen. Oder
Hamlet und Patrick Melrose, das war quasi seine schauspielerische Bucketlist. Er hat mittlerweile beides abgehakt und ist für Patrick Melrose sogar für einen Golden Globe nominiert.
Abgehakt ist ein gutes Stichwort. Bei den Emmys übrigens hat er nicht gewonnen. Da war ich sauer auf diese gesamte Kack-Emmy-Verleihung. Wie die an Patrick Melrose beziehungsweise in der Hauptrolle an Benedict Cumberbatch vorbei gehen konnte. Abgehakt, Stichwort, wir haben schön auf Gutes zurückgeguckt, was ihr möglicherweise verpasst habt, das ein oder andere. Wir könnten am Ende noch ein bisschen Name-Dropping machen, Dinge, über die wir nicht mehr ausführlich gesprochen haben. Weitere Serie wäre Sharp Objects, Amy Adams als Reporterin, die quasi zufällig auf die Spur ihrer eigenen Vergangenheit geschickt wird. Beat, eine Serie, über die wir auch gesprochen haben, deutsche Serie mit Janis Niewüner und Caroline Herfurth. Berliner Techno-Underground-Szene trifft auf Mafia und Geheimdienstverschwörung. Fand ich auch ganz gut.
Ich hätte noch Julia Roberts in Homecoming.
Richtig.
Eine Serie, die auf einem Podcast basiert und sogar im Januar jetzt auch bei uns erst auf Deutsch zu sehen ist.
Also
bei Amazon.
Es gab vieles, auf das es sich gelohnt hat, zurückzublicken in diesem Kino- und Serienjahr 2018. Letzten Endes würde ich diesen Rückblick, Anna, abschließen mit dann doch einem versöhnlichen Blick, muss ich sagen. Wir haben zwar gesagt, serienmäßig war es jetzt nicht so das Knallerjahr, gerade was neue Serien anging. Paar gute waren dennoch dabei und der Filmrückblick, fand ich, war jetzt schon in Ordnung.
Ja, kann man so mal machen.
Kann man so machen. Also können wir das wirklich jetzt auf sich beruhen lassen und den Blick nach vorne wagen, 2019. Du hast ja immer schon den Vorteil, Anna, dadurch, dass wir dich jedes Jahr um die gesamte Welt jagen, inklusive speziell Venedig und Toronto, dass du auch da schon Filme siehst, die wir dann wirklich alle hier erst sehr viel später sehen. Lass uns doch mal gucken mit so einem leichten Blick Richtung Oscars. Was kommt da jetzt demnächst, wo wir ein Auge drauf haben sollten?
Also da kommt einiges. Da kommt nämlich zum Beispiel The Favorite von Yorgos Lanthimos. Das ist der durchgeknallte griechische Regisseur, der unter anderem zum Beispiel
Lobster.
Auch The Lobster gemacht hat. Der schickt jetzt in einem ja durchgeknallten Dreier-Ménage à Trois Olivia Colman, Rachel Weisz und
Emma Stone
in den Buckingham Palace, der damals noch nicht stand. Also es ist eine ja fast schon griechische Tragödie angesiedelt im englischen Königshaus, eine Dreier-Liebesgeschichte. Emma Stone hat mir im Interview erzählt, am letzten Tag, die letzte Klappe ist gefallen und sie hatte immer noch keine Ahnung, worum es in diesem Film geht. Alle drei Frauen werden irgendeine Nominierung bekommen. Dieser Film wird auch viele Nominierungen bekommen. Ich glaube, er hat 5 oder 6 Golden Globe-Nominierungen. Also The Favourite steht hoch im Kurs. Ich wurde sehr überzeugt von Julia Roberts und Lucas Hedges in dem Drogendrama Ben is Back. Ein Film, der wunderbar harmoniert oder fast schon ins Gespräch kommt mit A Beautiful Boy von, oder nur Beautiful Boy von Felix van Gröningen, mit Steve Carell und Timothy Chalamet. Auch eine Eltern-Kind-Drogengeschichte, also das Drogenproblem ist in der amerikanischen weißen Mittelschicht auch irgendwie angekommen. Dann haben wir noch Green Book, der den Publikumspreis in Toronto gewonnen hat, was auch immer ein heißer Oscar-Kandidat oder sogar eigentlich, wenn man denn an das Orakel glaubt, der Oscar-Gewinner 2019 sein wird. Das sind so diese Arthouse-Highlights, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden.
Green Book, die Geschichte eines italo-amerikanischen Rausschmeißers eigentlich in einem Club, der dann den Auftrag bekommt, einen schwarzen Musiker zu begleiten auf Welttournee. Das Ganze in den 50er oder 60er Jahren, also in einer Zeit, in der nicht besonders viele Weiße für Schwarze gearbeitet haben. Und wie man sich vorstellen kann, bei diesem Roadtrip, der über 8 Wochen geht und genau bis Weihnachten laufen soll, kommen sich diese beiden völlig unterschiedlichen Männer, die auch aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, der schwarze Musiker, sehr gebildet, mit einem sehr intellektuellen Hintergrund und dazu dieser quasi italo-amerikanische Schlägertyp, kommen sich auf einer sehr interessanten Basis näher und es entwickelt sich eine Freundschaft. Toller Film, hat mir auch gut gefallen. Bei Ben is Back würde ich sagen, einverstanden ja, bis auf den Schluss des Films. Wir werden nicht spoilern, aber sag du mir bitte, ob du mit dem Schluss, und ich rede mit dem absoluten Ende des Films, einverstanden warst.
Oh Gott, ich muss jetzt ganz tief kramen. Es hat halt, der Film hat halt diesen religiösen Bogen. Also er beginnt eigentlich genau da, er endet genau da, wo er auch begonnen hat.
Ja, ein bisschen schon. Ja, genau. Ja, es fehlen Ochs und Esel so ein bisschen, aber.
Reden wir einfach drüber, wenn er ins Kino kommt. Wenn man jetzt mal noch, also natürlich wird 2019 auch wieder das Jahr der Superhelden. Wir haben das große Finale. Avengers.
Ein Abschied. Es wird ein Abschied werden.
Endgame.
Also Marvel setzt eine Zäsur an dieser Stelle, wer das von euch vielleicht immer noch nicht mitgekriegt haben sollte. Also wir werden uns von Leuten wie Robert Downey Jr., von Mark Ruffalo, von Chris Hemsworth, von Scarlett Johansson, von einigen von diesen Schauspielern werden wir uns in den dazugehörigen Rollen wirklich im April verabschieden müssen.
Es stehen ja aber schon wieder neue in den Startlöchern.
Ja, natürlich.
Brie Larson zum Beispiel als Captain Marvel, der kommt sogar vorher noch ins Kino, um dann nochmal zwischen Ant-Man und den Avengers den finalen Link zu schaffen, wer denn jetzt am Ende nicht zu Staub verfallen ist oder nicht. Am 25.
War das jetzt gerade gespoilert?
Nein, am 25. April werden wir es wissen oder auch nicht. Dann kommen noch so, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, es wird ein großes Animationsfilmjahr.
Mhm.
Wir haben Drachenzähm leicht gemacht im Februar, wir haben Pets 2, wir haben Toy Story 4, wir haben Du musst jetzt ganz stark sein, Frozen 2 oder wie du schon gesagt hast, Frozener. Und wir haben einen Film, der fällt eigentlich in die Kategorie Live-Action, ist dann aber doch zum Großteil am Computer gemacht worden, nämlich König der Löwen von Disney.
Filme. Dazu Serien. Also auch auf dem Smallscreen einiges 2019, das interessant werden könnte. Ich bin sehr gespannt, unter anderem auf Halo. Das ist die Serienadaption des gleichnamigen Computerspiels. Eins der letzten Xbox-Spiele, die ich vor Jahren wirklich mal durchgespielt habe. Sehr spannend, Science-Fiction und von Steven Spielberg produziert. Bin ich sehr gespannt, wie aus dieser Computerspielreihe eine Serie gemacht wird. Dann finden wir ein paar Namen wieder. Anna, schmeiß ich mal so rüber, die wir auch aus dem Kino sehr gut kennen. Snowpiercer. Die Serie wird kommen 2019. Den Film fanden wir beide super damals, meine ich mich zu erinnern.
Ja.
Ja. Dazu kommt jetzt die Serienadaption LA Confidential, Film. Dazu kommt jetzt die Serie. Da sind so ein paar Sachen dabei. Watchmen, wenn sich der ein oder andere erinnert, war es nicht Zack Snyder sogar?
War Zack Snyder, ja. War, 2008 oder 2009 muss er im Kino gewesen sein.
Irgendwie so, ja.
Irgendwie
ja.
Sowas um den Dreh.
Comic-Verfilmung, jetzt als Serienadaption.
Es müsste Dark kommen, die zweite Staffel.
Die sind zweite
jetzt
Staffel
mit den Dreharbeiten
Dark.
Fertig, die sind im Schnitt.
Genau.
Es kommt jetzt direkt, glaube ich, sogar in den nächsten Tagen Sex Education mit Gillian Anderson, eine Netflix-Serie. Es kommt Homecoming auf Deutsch, auf Amazon Prime, da lohnt sich das Einschalten auf jeden Fall. Und bei Serien ist es Big Little Lies. Zweite Staffel könnte auch noch 2019 kommen, wenn nicht dann 2020.
Ich hoffe, dass die nicht total kacke wird.
Es ist tatsächlich bei Serien ja manchmal auch so, die sind auf einmal einfach da.
Ich kann mich nur auf allen vier Knien bedanken bei Anna Wollner für dieses fantastische 2018, für die großartigen Themen, die du uns in eine Stunde Film angeschleppt hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir 2019 nicht weniger als genauso weitermachen.
Ich habe gestern zwar ein bisschen viel getrunken, ich habe einen Kater dabei, aber ich kann euch beruhigen, Tom Westerholt hat zwei Knie.
So.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.